Liebe Zuhörer, die heutige Podcast-Folge ist eine besondere Folge, weil sie ein Thema behandelt, das von absolut grundlegender Bedeutung für einen jeden Christen ist. Und das Schlimme ist, dessen sind sich viele Christen erfahrungsgemäß leider gar nicht mehr so bewusst. Es geht heute, Achtung, ums Bibellesen. Wie schaffe ich es, täglich in der Bibel zu lesen und das mit Gewinn? Hierzu gibt uns der Diplom-Theologe, Autor, Dozent und Gründer von Bibelfit, Markus Voss, zahlreiche sehr wertvolle Tipps weiter, die Sie nicht verpassen sollten und auf die Sie sich wirklich freuen können. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, dauert die heutige Episode etwas länger als gewohnt, aber ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Und damit steigen wir jetzt direkt ein. So, jetzt begrüße ich ihn hier bei mir im Studio. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Markus Voss, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Lieber Herr Voss, Sie sind unter anderem ausgebildeter Theologe und Sie setzen sich ganz intensiv dafür ein, eben Menschen dabei zu helfen, dass sie in der Bibel zu Hause sind und in Gottes Wort eben die Antworten auf die Fragen ihres Lebens finden. Kurz gesagt, bibelfit zu werden. Warum ist Ihnen das so wichtig und so ein Herzensanliegen?
Naja, also ich glaube erstmal, das sollte uns allen Christen ein Herzensanliegen sein. Der FDH-Podcast ist ja auch einer der besten Podcasts im deutschsprachigen Raum überhaupt. Ich habe alle Folgen gehört und ziehe meinen Hut vor dem, was Sie hier aufgebaut haben.
Vielen Dank.
Und noch eine Sache als Vorbemerkung. Zur Transparenz halber will ich zu meiner Tätigkeit dazu sagen, damit hier nicht ein falscher Eindruck entsteht oder so. Ich mache das nicht mehr allein, sondern im Bibelfit-Dienst, dessen Gründer und inhaltlicher Leiter ich bin, sind wir inzwischen 13 Mitarbeiter, die an mehreren Teilprojekten arbeiten. Das war auch nicht direkt meine eigene Idee. Das fing damit an, dass ich 2019 meine Morgenandachten in sozialen Medien geteilt hatte und mir darauf hin immer mehr Menschen ihre Fragen zur Bibel geschrieben hatten. Und so ist das dann über die Jahre eskaliert. Aber zu Ihrer Frage, warum ist das so wichtig, dass wir Christen, suchende und frisch bekehrte Menschen, dass wir denen helfen, bibelfit zu werden? Also mal ganz allgemein gesprochen. Wir kommen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, kommen wir in die Zeit rein, in der unsere Gemeinden geplündert werden, muss man so sagen, von Postevangelikalismus und von Dekonstruktion. Wir kommen in eine Zeit rein, in der muslimische Missionare gezielt auf verunsicherte junge Christen zugehen, um sie vom Islam zu überzeugen. Und wir kommen in eine Zeit rein, in der auch im freikirchlichen Bereich unbiblische Irrlehren wie Unkraut aus dem Boden sprießen. Und in dieser Zeit, da ist es gut, dass wir uns mal fünf Dinge vor Augen halten. Grund Nummer eins, es liegt wirklich, tatsächlich Segen darin, dass wir Gottes Worte hören. Jesus sagt in Lukas 11, selig sind die, die Gottes Worte hören und bewahren. Und wenn Jesus das sagt, dann meint er das so. Grund Nummer zwei, die Bibel war und ist die heilige Schrift der ersten Christen, die seit Jahrhunderten an die nächste Generation sorgfältig weitergegeben wird. Im Neuen Testament haben wir die ursprüngliche christliche Lehre und die Praxis der Urchristen, der Apostel und der allerersten Gemeinden. Grund Nummer drei, durch die Bibel haben wir eine verbindliche Grundlage und einen verbindlichen Maßstab für unsere Weltanschauung und für unser Handeln. Und an genau dieser Grundlage und diesem Maßstab können wir uns selbst messen und andere können und werden uns Christen an diesem Buch messen. Und das völlig zu Recht. Wir Christen, wir leben von Anfang an unter den Worten von Jesus und der Lehre der Apostel. Wir Christen leben nun mal nicht im, Achtung, jetzt kommt eine Alliteration, damit man sich merken kann, wir leben nicht im wilden Westen willkürlicher Werte und wir leben auch nicht in einer Ansichtenanarchie, wo jeder seinen eigenen Stiefel durchzieht, sondern nein, dem Christentum liegen ganz konkrete und unveränderliche Bekenntnisse zugrunde. Grund Nummer vier, auf dieser Grundlage der Bibel haben Sie, Herr Dr. Reiswig und ich, wir gerade haben Gemeinschaft mit allen Christen, die uns zuhören. Wir alle lesen täglich dieselbe Bibel und dadurch stehen wir zu Ihnen in Verbindung. Dadurch haben wir mit allen bibelorientierten Christen aus allen Ländern und Kontinenten eine gemeinsame Grundlage, auch zeit- und kulturübergreifend. Vor allem aber Grund Nummer fünf, und das ist der wahrscheinlich wichtigste, die biblischen Berichte sind die bei weitem beste Grundlage für die Lehren von Jesus. Weil für Jesus haben wir drei verschiedene Quellen, entweder A, nichtchristliche Quellen, okay, oder B, christliche Quellen aus den ersten Jahrhunderten, wie die apostolischen Väter. Und so sehr ich die schätze, sind aber C, die biblischen Augenzeugenberichte von denen, die tatsächlich mit Jesus gesprochen haben, die mit ihm gelebt haben. Die sind als historische Grundlage noch deutlich früher, umfangreicher und vor allem qualitativ hochwertiger. Das heißt also in einem Satz, die Bibel gibt uns den besten Zugang zu Jesus und Jesus ist der Weg zum Vater.
Vielen Dank. Wir sprechen ja heute über das Lesen in der Bibel und zu Beginn mal eine kritische Frage, die ja ein Phänomen aufgreift, das wir vor allem bei Jugendlichen vorfinden. Ich sag's mal ganz offen, ist Lesen nicht out? Also warum sollte man in der Bibel lesen?
Ja, also ich möchte sofort das Lesen stark machen, unbedingt, aber vorher vielleicht zwei kurze Einschränkungen. Einschränkung 1, also wichtiger als das Lesen an sich, dass du dich körperlich hinsetzt und ein Hardcover-Buch in der Hand hast, das du nun durchgehst, so sehr ich das wirklich stark machen möchte, noch wichtiger als die Buchform ist es, dass ich mich den Worten der Bibel täglich aussetze, dass ich mich denen täglich, kontinuierlich und unzensiert aussetze. Es gibt nämlich einige Menschen, die uns beiden gerade zuhören, die sind nicht faul und die sind auch nicht undiszipliniert, sondern die sind im Augenblick in einer Ausnahmesituation, wo sie wirklich nicht über ihre eigene Zeit entscheiden können. Wie zum Beispiel Mütter mit einem neugeborenen Säugling oder Väter, die zusätzlich zum Vollzeitjob und Kindern sich außerdem um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmern. Und in solchen vorübergehenden Ausnahmesituationen, das ist doch toll, dass es für diese Alltagshelden kostenfreie Angebote gibt wie Hörbibeln, die man in einer solchen Phase jeden Tag weiterhören kann. Die zweite Einschränkung, dann komme ich sofort auf Ihre Frage zurück. Die zweite Einschränkung ist nämlich folgendes zum Leseverhalten von Jugendlichen. Ich bin ja auch dankbar, dass solche Phänomene wie die Bravo mittlerweile in der Versenkung verschwinden. Abgesehen davon aber zeigen die Zahlen, Daten und Fakten, doch, deutsche Jugendliche lesen und sogar überraschend viel. Also ja, deutsche Jugendliche verbringen auch über 10 Stunden die Woche am Smartphone, das stimmt leider. Aber was genau macht man denn dort? Man schreibt sich gegenseitig und vor allem man liest, was andere schreiben. Man liest zum Beispiel Social Media Posts. Man liest auch tagesaktuelle und politische Nachrichten. Das heißt, von der reinen Wortanzahl wird also schon viel gelesen. Wie ist es jetzt mit Büchern? Auch da gibt es einige Überraschungen. Laut dem Marktforschungsinstitut GfK und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, laut diesen beiden ist es so, dass vor 4 Jahren ein durchschnittlicher Jugendlicher in Deutschland, dass der noch gut 7 Bücher pro Jahr gekauft hat. Heute dagegen sind es knapp 10 Bücher pro Jahr. Auch der Marktanteil von Jugendbüchern ist in den letzten 4 Jahren sogar gestiegen um über 8%. Und der finanzielle Umsatz im Buchmarkt in dieser Altersgruppe ist in der gleichen Zeit sogar um 32% gestiegen. Das kann sich sehen lassen. Also Zwischenfazit, Lesen ist für viele Jugendliche gar nicht die große Hürde, wie man manchmal denken möchte. Solange es genug Grund fürs Lesen gibt, ist Lesen sogar ziemlich in, besonders unter Mädchen und jungen Frauen. Also klar, meistens ist es dann bei Jugendlichen grundsätzlich Unterhaltungsliteratur, Fantasybücher und Science Fiction. Aber das ist ja gerade der Punkt, nämlich gelesen wird erstmal und das ist eine tolle Voraussetzung. Jetzt, Herr Dr. Reiswig, zu Ihrer Ausgangsfrage. Warum ausgerechnet die Bibel lesen und sie auch wirklich lesen? Also einmal, Lesen grundsätzlich ist gesund fürs Gehirn. Es ist gut für die Konzentrationsfähigkeit und mehr. Aber Lesen, vor allem das Lautlesen, führt bei den meisten Menschen lernpädagogisch dazu, dass man sich besser merken kann, dass du dir besser merken kannst, was du zu dir nimmst. Und das führt dich weiter in die tiefere Auseinandersetzung. Das ist eine gute Sache. Zweitens, Lesen, sich wirklich in den Text reinbegeben. Das führt dazu, dass du nicht auf einer geistlichen Leichtkostdiät bist, weil du dich nur von Fragmenten, isolierten Details und Versfetzen ernährst, sondern lesen, sich wirklich in den Text reinbegeben. Das führt zu einer gesunden geistlichen Ernährung, dass du vor allem die Zusammenhänge besser verstehen kannst. Und um die geht's ja gerade. Das ist beim Bibellesen ja das Entscheidende. Drittens, beim aktiven Lesen kannst du deine Notizen, also zu dem, was dir aufgefallen ist, die kannst du handschriftlich an den Rand deiner Bibel und Studienbibel hineinschreiben. Das heißt, du kannst aktiv mit den Texten arbeiten, wodurch rein kognitiv das Ganze nochmal tiefer reingeht. Auch die Bibel als konkreten Gegenstand zu haben, das ist sehr gut, weil zum Beispiel, Gegenbeispiel bei einem Tablet, beim Kindle oder auch beim Handy, da kann ich auch andere Bücher oder sogar ganz andere Inhalte damit lesen. Aber mit nur der Bibel vor mir, damit verbinde ich ja wirklich nur Gottes Worte, ohne dass da andere Inhalte von ablenken oder sogar noch Benachrichtigungen dazwischen funken würden oder so. Dann, vorletzter Punkt, jeden Tag die Bibel auf dem Nachttisch und auf dem Frühstückstisch zu sehen, das ist ein täglicher Ankerpunkt für einen selbst, die Bibel weiterzulesen als ganz normaler Teil meines Tages. Und diese geistliche, tägliche Routine, das fördert meine Disziplin und ja, das fördert auch mein geistliches Wachstum. Das heißt, jetzt mal auf den Punkt gebracht, sag nicht, dass Gott schweigt, solange deine Bibel nicht täglich geöffnet ist. Und letzter Punkt, in Offenbarung 1 lesen wir, selig ist, wer diese Worte liest. Es liegt also von Gott ein spezieller Segen darin. Warum sollten wir den übergehen? Im Psalm 1 heißt es, dass gesegnet ist, wer darüber Tag und Nacht nachdenkt. Und im Kolosserbrief heißt es, lasst die Worte Christi reichlich unter euch wohnen. Jesus Christus persönlich sagt immer wieder, habt ihr nicht gelesen? Er geht also automatisch davon aus, dass wir Bibel lesen. Und wer sind wir, uns darüber hinwegzusetzen?
Sehr schön, vielen Dank. Auf Ihrer Website bibel.fit bieten Sie mit dem Bibelfit-Dienst eine große Vielfalt an unterstützendem Material an, um Menschen zu helfen, in der Nachfolge Jesu zu wachsen und eben täglich in der Bibel zu lesen. Was würden Sie zunächst Leuten raten, die jetzt gerade erst zum Glauben gekommen sind und ihre ersten Gehversuche machen, was das Bibellesen angeht?
Ja, es kommt immer darauf an, unter welchen Umständen sich jemand bekehrt hat und auch in welchem Umfeld ich bin, also geografisch und vor allem sozial. In welchem Umfeld ist derjenige, er oder sie, unterwegs? Aber so ein paar grundsätzliche Tipps, die wahrscheinlich den meisten weiterhelfen werden. Tipp Nummer 1, Tagesroutine, deine Tagesroutine. Das heißt also, du hast dich jetzt bekehrt, du bist jetzt Christ, okay? Du bist jetzt durch Gottes Gnade wiedergeboren und fängst ein neues Leben an. Super. Jetzt ist es ein guter Zeitpunkt, dir zu überlegen, wie soll das konkret aussehen? Also wie soll mein Tag, mein Alltag jetzt aussehen? Ganz praktisch, wie soll mein neuer Tagesablauf sein? Schon für den Hinterkopf, ja? Am Ende deines Lebens wirst du nicht sagen, ach, hätte ich mal weniger Zeit mit Bibelstudium verbracht. Ach, hätte ich mal weniger Zeit im innigen Gebet und Gespräch mit Gott verbracht. Das wird nicht passieren. Also lass deine Lebensumstände nicht zur Ausrede werden, dass du keine Bibel liest, sondern lass deine Lebensumstände der Grund sein, dass du Bibel liest. Deshalb die Tagesroutine, also wann genau soll dein tägliches Bibellesen passieren? Zu welchen Uhrzeiten, von wann bis wann? Ja, dazu heißt es zum Beispiel schon im biblischen Buch Josua, da heißt es, dieses Buch soll nicht von deinem Mund weichen, sondern betrachte es bei Tag und bei Nacht, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben steht. Und wie alles andere, was wir im Laufe unseres Lebens gelernt haben, im Laufe der Zeit werde ich dann durch diese Routine immer mehr Aha-Momente haben, wo es Klick macht und wo ich was dazulerne. Ich persönlich habe gelernt, an das tägliche Bibelstudium ranzugehen mit der Frage, was kann ich aus dem heutigen Text über Gott und über Jesus lernen, das ich bis jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte? Was kann ich heute dazulernen, das vielleicht auch gar nicht zu dem passt, was ich bis jetzt denke? Dann der zweite Punkt bei der Routine ist die Gebetsroutine. Das heißt, wann genau, also nicht irgendwie abstrakt, sondern ganz konkret, wann ist meine tägliche Gebetszeit? Zu welchen Uhrzeiten? Von wann bis wann? Weil im Leben allgemein und im Gebet konkret will ich ja auf das antworten, auf das, was ich lese. Immer wieder auf dieser Grundlage von Jesus, leite du mich, zeig du mir den Weg. Der zweite allgemeine Tipp ist die Wochenroutine. Also auch ein großer Tipp für Leute, die sich jetzt wirklich frisch bekehrt haben. Wie gestalte ich grundsätzlich den neuen Wochenrhythmus? Zum Beispiel, von wann bis wann habe ich Hauskreis? Von wann bis wann habe ich Gottesdienst? Ja, habe ich überhaupt eine Gemeinde, wo ich von erfahrenen, bibeltreuen Leitern geistig lernen und als Christ wachsen kann? Ja, ich kenne die ganzen Ausreden, warum man das nicht will. Ich kenne sie alle. Ich habe es auch lange probiert ohne verbindliche Gemeinschaft. Ich kenne beides. Es ist kein Vergleich. Du brauchst zum geistigen Wachstum eine Ortsgemeinde, wo du fest eingebunden bist und idealerweise zusätzlich einen Hauskreis, eine Kleingruppe. Und dritter und letzter Tipp, das Warum verstehen. Ja? Für uns im 21. Jahrhundert, in einem nicht-christlichen Land, das, wo wir konstant vom westlichen Mainstream Gehirn gewaschen werden, da ist die kulturelle Kluft für uns zu biblischen Texten, die ist recht groß. Und die ist größer als zum Beispiel für viele Christen in der Sahelzone, in den Anden oder aus Sri Lanka. Deshalb ist es für uns besonders wichtig, gerade am Anfang des christlichen Lebens, dass wir uns im Laufe der ersten Wochen so eine gewisse Anzahl von Infos und Fakten über das Christentum, dass wir uns die auf die Festplatte ziehen und dass wir erstmal das Warum verstehen. Ja? Dass wir also über Apologetik lernen. Ja? Also das heißt, wie ich harte Fragen von Nichtchristen klar beantworten kann. Dass wir so ein paar Antworten drauf haben, was sind die soliden, faktenbasierten Antworten auf harte Fragen an das Christentum, an die Bibel und an Jesus. Ich glaube, das sollten wir nicht unterschätzen, gerade in unserer heutigen Zeit und gerade damit man am Anfang tiefe Wurzeln schlagen kann und nicht umhergeweht wird, sobald der unvermeidliche erste Gegenwind kommt.
Mhm. Gibt es in diesem Zusammenhang auch bestimmte biblische Bücher, die Sie Leuten empfehlen, die sie zuerst lesen sollten?
Auf jeden Fall. Also Hauptsache ist, dass es hauptsächlich um die Hauptsache geht. Dass wir also verstehen, wer ist Jesus? Was hat er für uns getan und warum war das nötig? Dass wir das biblische Evangelium verstehen, also Sünde, das jüngste Gericht, Buße und Umkehr, den stellvertretenden Sühnetod. Das sind alles so Basics, die muss ich wirklich klar haben. Nicht irgendwie, nicht wischiwaschi, sondern die muss ich klar haben. Das Evangelium ist zwar nicht alles, was in der Bibel steht, aber ohne das Evangelium ist alles nichts. Deshalb müssen wir genau da anfangen, also im Neuen Testament bei den Evangelien. Ich empfehle da als erstes das früheste und das kürzeste, sogenannte Markus-Evangelium, kann man sich leicht merken, aus mehreren Gründen. Erstens, das Markus-Evangelium ist das früheste. Das heißt, es enthält jetzt keine super komplizierte Theologie wie der Hebräerbrief oder so, sondern nein, das Markus-Evangelium ist die erste Biografie von Jesus. Das enthält verständliche Augenzeugenberichte und davon nur die allerwichtigsten Dinge, die damals unter den frühen Christen weitergegeben wurden. Das hilft uns gleich, den Fokus auf das Wesentliche zu setzen, wer ist Jesus und wofür genau ist er gekommen. Und zweitens, das Markus-Evangelium ist das kürzeste. Selbst beim lauten Vorlesen, bei einer langsamen Sprechstimme, bist du innerhalb von 1,5 Stunden durch. Also kürzer als die meisten Spielfilme. Und darum geht's ja. Anfangen, reinkommen, Strecke machen, Meter machen, dir persönlich einen Überblick verschaffen. Das heißt also, sobald du dann 2 bis 3 Mal das Markus-Evangelium durchgelesen hast, das kannst du an einem Nachmittag wirklich machen, dann kannst du danach entweder kanonisch weiterlesen, also dann Lukas, Johannes-Evangelium, Apostelgeschichte und so weiter, oder persönliche Empfehlung von mir, nach dem Markus-Evangelium, danach die ersten 8 Kapitel vom Römerbrief. also den Brief vom Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom, wo er nochmal von Anfang an das Evangelium durchgeht. Das ist genau das, was wir brauchen. Und der Römerbrief, der ist so dicht, da wirst du so reichhaltig genährt. Lies den am besten laut. Also die ersten 8 Kapitel vom Römerbrief und vorher das Markus-Evangelium.
Jetzt leben wir ja in einer sehr schnelllebigen und ich sag mal lauten Zeit. Und zwar in dem Sinne, dass wir ständig umgeben sind von Dingen, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen. Und das führt dazu, erfahrungsgemäß, dass es vielen, gerade jungen Menschen, sehr schwer fällt, sich im Alltag ganz bewusst die Zeit der Ruhe zu nehmen, um in Gottes Wort zu lesen. Welche Tipps haben Sie hier ganz konkret?
Ja, also umkämpft, klar und laut auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass Leute keine Zeit oder keine Aufmerksamkeit mehr haben. Ich will das kurz begründen. Schauen Sie mal, der deutsche Fernsehmarkt, der hat einen Gesamtumsatz von 6,5 Milliarden Euro jährlich. Das ist wirklich viel. In den meisten deutschen Wohnungen und Häusern sind die Regalbretter voll von Blu-rays, von DVDs, von Krimis und Liebesromanen, von wöchentlichen Klatschzeitungen. Wir Deutsche, seien wir doch mal ehrlich, wir können wochenlang den Garten pflegen. Wir können abendelang anhaltend Sport gucken und wir können stundenlang und noch länger über Politik diskutieren. Oder auch jetzt ganz konkret gibt es Leute, die uns beiden zuhören, Herr Dr. Reiswig. Das heißt, ich sag's mal, wie es ist, wer die Zeit hat, uns beiden jetzt zuzuhören, der kann in der Zeit auch locker seine Bibel um 3 Kapitel weiterlesen. Das heißt, es geht. Zeit ist erstmal da. Und die Sache mit der Aufmerksamkeit, also jetzt mal persönliche Perspektive, wir sehen das ein Stück weit bei uns im Bibelverdienst. Die meisten unserer Beiträge, so Videobeiträge, die sind circa 40 Minuten lang. Einzelne haben sogar mehrere Stunden. Und unser Kanal hat trotzdem millionenfache Aufrufe. Wir haben mehr hundertseitige Bücher, die Bestseller sind. Also dieses Narrativ, dass jeder Mensch in Deutschland, ich überspitze das mal ein bisschen, jetzt wird der ein oder andere sich vielleicht ärgern, dass jeder Mensch in Deutschland nur die Aufmerksamkeitsspanne einer übernächtigten Fruchtfliege hat. Da würde ich mal vorsichtig ein Fragezeichen hintersetzen. Ja? Manche machen wir hier in unseren Köpfen auch so eine falsche Alternative aus nach dem Motto, solange ich nicht 3 Stunden habe, um mit meiner Schlachter 2000 Studienbibel und sämtlichen John MacArthur Kommentaren jedes einzelne Wort 5-mal umzudrehen und mit 7 verschiedenen Pastellstiften die I-Punkte auszumalen, solange ich das nicht mache, brauche ich ja nicht anzufangen. Ja? Oder nach dem Motto, ich werde die Bibel mehr lesen, sobald ich sie mehr verstehe. Solange ich nicht alles verstehe, brauche ich sie nicht zu lesen. Mit Verlaub, das macht keinen Sinn. Ja? Du musst nicht alles verstehen, um anzufangen, sondern du musst anfangen, um später zu verstehen. Und wir müssen mal wirklich klar sehen, ja? Smartphone-Nutzer in Deutschland scrollen im Durchschnitt über 13,2 Meter auf ihrem Smartphone täglich. Das heißt, jede Woche ist das fast die Höhe des Frankfurter Messeturms. Dagegen, die Bibel hat ein durchschnittliches Kapitel in der Bibel nur 26 Verse, ist also deutlich kürzer als die meisten Nachrichtenartikel. Oder anderes Beispiel, ein durchschnittlicher Deutscher verbringt 1 Stunde und 35 Minuten am Tag mit Essen. Und wenn wir so viel Sorgfalt und vor allem Zeit auf unser morgendliches Bibelstudium aufwenden würden, wie auf unser Frühstück, dann wären wir wahrscheinlich geistlich wohlgenährter. Praktisches Beispiel, ich habe mehrere Jahre als Personalchef in einem großen Unternehmen gearbeitet und in all der Zeit kam nie jemand nackt in ein Vorstellungsgespräch oder im Schlafanzug nach dem Motto, also das habe ich heute Morgen nicht auch noch geschafft, mich auch noch anzuziehen. Wo soll ich denn die Zeit noch hernehmen? Ja? Sie schmunzeln schon, aber das ist nie passiert. Warum? Weil wir uns angewöhnt haben, dass Anziehen und Zähneputzen dazugehört, bevor ich das Haus verlasse. Ja? Und das können wir mit dem Bibellesen exakt genauso handhaben. Das ist keine große Sache. Wenn ich, wieder drastisches Beispiel, wenn ich einen schlimmen Fall von Diabetes hätte und ich müsste mir täglich Insulin spritzen, damit ich nicht sterbe, ja, dann würde ich mich da auch nicht trotzig mit verschränkten Armen hinstellen und sagen, also die Zeit habe ich nie auch noch. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Deshalb ein paar konkrete Tipps. Tipp Nummer 1 aus der Erfahrung, direkt aus der Praxis. Das Bibellesen, ja. Verbinde das ganz fix mit anderen Gewohnheiten, zum Beispiel direkt mit dem Aufstehen oder die Dusche, Zähne putzen, zack, Bibel lesen. Ja? Gar nichts dazwischen, nicht mit anderen Menschen reden, nicht Frühstück essen. Also sagt zum Beispiel Hiob in Hiob 23, ich habe die Worte aus Gottes Mund höher geschätzt als meine Mahlzeiten. Ja, könnte ein Motto sein. Schon gar nicht das Handy anschalten oder schon gar nicht Nachrichten lesen. Nein, sondern so früh wie irgend sinnvoll möglich, ja, seinen Geist von Gott füllen lassen, bevor alles andere auf mich einstürmt und unseren Geist füllen will. Das ist die Zeit, wo ich mich in Gottes Wort vertiefe und alles andere darf und muss dann warten. Tipp 2 habe ich gelernt, so ist eine Erkenntnis der letzten Jahre, auch Bibellesen nicht direkt mehr vor dem Schlafengehen machen, wo man vielleicht unkonzentriert ist, müde oder sogar einschläft, das ist mir früher manchmal passiert, sondern mehrere Stunden vor dem Schlafengehen. Das geht und ich kann aus Erfahrung sagen, das ist echt bereichernd. Tipp 3 von 4, lies deine Bibel nicht nach Kapiteln, gerade am Anfang, sondern lies sie nach Zeitumfang. Also mal ein Beispiel. Solange ich morgens und abends nur 3 Kapitel in der Bibel lese, ja, das sind im Durchschnitt, 3 Kapitel in der Bibel sind nicht mal 80 Verse, ja, nur mal, damit wir vom Gleichen reden, ja, dann komme ich spielend jedes Jahr fast 2-mal durch die gesamte Bibel durch. Aber für jeden, der jetzt anfängt, statt zum Beispiel sich festzulegen auf 3 Kapitel oder 5 Kapitel, nimm dir am Anfang besser vor, ich lese jetzt zum Beispiel 15 Minuten, egal wie viel oder wie wenig ich schaffe. Und ich möchte da wirklich jedem, der uns hier zuhört, Mut machen. Probier es ein paar Tage aus. Es klappt. Und Tipp Nummer 4. Mach dir klar, was du verpasst. Ich könnte jetzt so viel weitergeben, was mir Christen in den letzten Jahren berichtet haben, aber mein konkretes Beispiel. Letzte Woche erst habe ich mit einer Frau gesprochen, die ist seit über 30 Jahren getaufte Christin. 30 Jahre. Und jetzt, letzte Woche, hat sie das allererste Mal ihre Bibel durchgelesen. Und es hat sie völlig von den Socken gehauen. Ich übertreibe nicht. Und sie blickt nun auf die letzten 30 Jahre zurück, was sie da alles in ihrem Glaubensleben verpasst hat. Sie sagt, das hätte ich nie für möglich gehalten. Sie sagt, sie hat dadurch eine Art wie neue Bekehrung erlebt. Es hat ihr Gottesbild komplett verändert und sie hat Gott noch nie so klar und so herrlich gesehen.
Was mache ich, wenn ich jetzt diese Routine im besten Sinne etabliert habe, aber eben beim Bibellesen auf Abschnitte und Aussagen stoße, die ich jetzt überhaupt nicht verstehe und jetzt nicht gerade Theologie studiert habe? Welche Schritte kann ich als in Anführungszeichen normaler Christ gehen, um dem Verständnis eines Textes etwas näher zu kommen?
Ja, super erstmal für jeden, der diese Routine etabliert hat. Da muss man erstmal sagen, das ist schon mal ein echter Sieg. Das darf man auch mal feiern. Und ja, zu Ihrer Frage, ich muss gestehen, ich habe früher so ähnlich gedacht, ja, dass Theologen, das sind so die Superchristen, ja, das sind so diejenigen, in denen alle Schätze der Erkenntnis verborgen liegen und mit ihnen stirbt die Weisheit. Und ich musste einsehen, das ist halt überhaupt nicht so, ja. Theologen sind ganz normale Menschen und selbst die tollen Dozenten hier an der FTH Gießen, die ich so sehr schätze, ja, selbst die werden bei ihrem morgendlichen Bibellesen regelmäßig Momente haben, in denen sie denken, oh, das war mir vorher so nicht klar. Oder auch, Mensch, das passt gar nicht zu dem, was ich mir alles vorgestellt habe. Mein schönes Denkmodell, ja. Und solche Momente, die sind kostbar. Ich habe sie selbst regelmäßig. Und ich könnte wahrscheinlich jeden hier an der FTH fragen, was er von der Bibel noch nicht versteht. Und jeder könnte da Sachen benennen. Das ist keine Krankheit oder ein Zeichen, dass was nicht stimmt. Im Gegenteil, das ist normal. Es gibt für Christen einen Heiligungsprozess. Das soll so sein. Also, konkrete Tipps. Tipp Nummer 1, Erwartungsmanagement. Also, nicht erwarten. Ich wiederhole nochmal, nicht erwarten, dass man alles perfekt versteht, am besten noch auf Anhieb. Nein, das ist keine sinnvolle Erwartungshaltung. Das heißt, gib Perfektionismus keine Chance. Am Anfang des Bibellesens, ja, da gibt es manchmal Perfektionisten, die sich an Details und an Einzelfersen festbeißen, die dann stundenlang draufstarren und nicht weitergehen wollen, bevor sie mit sonst was für Kommentaren und Bibliotheksbesuchen diesen einen Vers nicht durchleuchtet haben, ja. Und jetzt mal aus meiner Sicht, dieser Perfektionismus und dieser, ja, auch im Endeffekt destruktive Selbstanspruch, der macht gerade als Babychrist, mit Verlaub, überhaupt keinen Sinn. Deswegen Tipp 2, nimm dir für den Anfang eine einfache Übersetzung. Das heißt, es muss am Anfang nicht gleich die Menge-Bibel oder die Schlachter-Bibel oder die King James Version oder die Luther 1545 sein. Gerade für den Anfang ist eine neue evangelistische Übersetzung oder auch eine NGÜ, neue Genfer Übersetzung, total okay. Jetzt meine Perspektive, mir ist es lieber, du liebe Zuhörerin, du lieber Zuhörer, du hast nur in Anführungsstrichen eine Hoffnung für alle Bibel, die du die letzten Jahre 10-mal ganz durchgelesen hast, als das, Gegenbeispiel, in irgendeinem Regal eine perfekte Schlachter 2000 Studienbibel verstaubt, die nur zu Weihnachten überhaupt das Tageslicht erblickt. Ja? Warum? Ich sage das deswegen, weil es gibt viele Details, die kannst du immer noch ganz in Ruhe und mit mehr geistlicher Reife nachholen, sobald du das große Ganze verstanden hast. Aber die Erfahrung zeigt, viele haben das große Ganze eben noch nicht verstanden. Deshalb ist es wichtiger, du hast erstmal den Rundumblick und mit der Breite wirst du selbst merken, kommt dann von ganz von allein die Tiefe. Tipp 3, lies deine Bibel vom großen Ganzen zum Kleinen. Ja, mach es nicht so wie manche Leute, die plötzlich im Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose, stoppen, weil sie erstmal genau durchgrübeln müssen, wie viel Fett an der Niere vom Brandopfer sein darf. Ja, das bringt mir als Christ unter dem neuen Bund, der ich zum ersten Mal überhaupt die Heilsgeschichte verstehen will, der ich erstmal das Evangelium und erstmal das große Ganze verstehen will, das bringt mir nichts. Ja, sondern am Anfang, was will ich machen? Ich will erstmal Strecke machen. Ich will erstmal Meter machen. Ja, sobald die ernsthafteren Fragen aufkommen und dir etwas nicht eindeutig vorkommt, ganz einfach, lies deine Bibel von den eindeutigen Stellen her zu denen, die du gerade noch nicht einordnen kannst. Lies die Bibel von den klaren Stellen ausgehend zu den unklaren Stellen. Deswegen lies sie auch vom Neuen Testament zum Alten Testament. Tipp 4. In der Realität ist es häufig so, also nicht immer, aber häufig, dass du Stellen, die du gerade noch nicht verstehst, dass du dir beim nächsten Mal Bibel durchgehen ein halbes Jahr später schon verstehst. Und häufig sogar erschließen sich Dinge sogar schon ein paar Kapitel später. Deshalb, sobald du auf schwierige Stellen stößt, die du nicht gleich verstehst, einfach weiterlesen. Einfach weiterlesen. Diese ganz großen Lichtblicke, das hat die Erfahrung gezeigt, die kommen bei vielen Christen erst beim dritten Mal Bibel durchlesen. Ich habe das selbst erlebt und so viele weitere haben mir etwas Ähnliches erzählt und das wünsche ich jedem von Herzen. Aber damit du zu diesem tollen dritten Mal zu deinem Runner's High kommen kannst, musst du erst mal zweimal da durchkommen. Deswegen erstmal Strecke machen, erstmal Meter machen. Und letzter Bonustipp sozusagen, ich habe die Erfahrung gemacht, vieles in der Bibel lohnt es sich auch, das laut zu lesen. Wie zum Beispiel das erste Mal, als ich das Buch Jesaja laut gelesen habe, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, worum es in dem Buch geht und seitdem habe ich einen völlig anderen Zugang wie niemals zuvor.
Super, vielen Dank. Vorletzte Frage. Was können oder sollten Gemeinden oder auch Gemeindeleitungen Ihrer Meinung nach tun, um das Bibellesen der einzelnen Mitglieder der Gemeinde zu fördern? Gibt es hier Dinge, die sich als hilfreich erwiesen haben?
Ja, also da will ich jetzt versuchen, Klarheit in Liebe zu sprechen, weil ich befürchte, meine Antwort wird nicht jedem ganz schmecken. Ich will es trotzdem versuchen, auf den Punkt zu bringen. Weil ganz grundsätzlich, dass Pastoren, das Älteste, das Gemeindeleiter, Gemeindekirchenrat, Presbyterium, wie wir sie nennen wollen, es ist super wichtig, dass die Leiter einer Gemeinde das selbst persönlich ganz klar haben, dass Bibellesen absolute Priorität ist. Weil zur Erinnerung, wir reden ja jetzt nicht nur von den normalen, in Anführungsstrichen, Gemeindemitgliedern, sondern wir reden ja jetzt von denen, die sogar lehren und anleiten sollen. Wir reden von denen, bei denen es im Titusbrief Kapitel 1 heißt, sie müssen, nicht sollten, sondern sie müssen in der Lage sein, dass sie den Gläubigen gesunde Lehre geben und die Gegner zu widerlegen. Das ist so wichtig, das wiederhole ich nochmal. Titus 1,9, sie müssen in der Lage sein, dass sie den Gläubigen gesunde Lehre geben und die Gegner widerlegen. Zitat Ende. Das heißt, da kann ich auch von jedem christlichen Leiter in unserem Land erwarten, dass er die Bibel mehrfach durchgelesen hat. Und selbstverständlich kann ich jemanden, der für ein solches Amt zum Beispiel zur Wahl steht, das auch vorher fragen. Wann hast du das letzte Mal deine Bibel durchgelesen? Mal ein Beispiel. Ich kann auch von so jemandem erwarten, dass er mir 5 weltanschauliche Aussagen nennt, die mit dem Christentum nicht vereinbar sind. Ich kann von jedem christlichen Leiter in unserem Land erwarten, dass er mir 3 oder 4 weltanschauliche Aussagen nennt, die man in vermeintlich christlichen Kontexten hört, die aber dem Neuen Testament widersprechen. Ich kann von jedem christlichen Leiter erwarten, dass er seine eigene tägliche, persönliche, stille Zeit, dass er die total priorisiert. Also nicht, weil er für die Gemeinde was vorbereitet, nicht, weil der Hauskreis das sagt, nicht, weil die Ehefrau liebevoll über die Schulter schaut, sondern ich meine die persönliche, stille Zeit, nur vor Jesus und sich, dass er das über alles andere in seinem Tag priorisiert. Also das muss erstmal die absolute Grundvoraussetzung nach innen sein, bevor wir über irgendwas weiteres reden. Jetzt nach außen für die Gemeindemitglieder. Und das ist bitte noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es ist hilfreich. Und das sind folgende 4 Tipps. Tipp Nummer 1. Dass wir die Bibel, dass wir die gleich verankern im Leitbild der Gemeinde, in den Werten der Gemeinde, in der Grundlage der Gemeinde, dass wir die fest verankern, wie zum Beispiel das Glaubensbekenntnis der Evangelischen Allianz von 2018, wo es heißt, Zitat, die Bibel ist die höchste Autorität in Glaubens- und in Lebensfragen, Zitat Ende. Oder von der Lausanner Verpflichtung in 1974, dass die Bibel der, Zitat, einzige Maßstab des Glaubens und des Lebens ist, Zitat Ende. Das haben noch viele Gemeinden irgendwo mal irgendwann niedergeschrieben. Aber das Problem ist ja jetzt in der Praxis, dass das seit Jahrzehnten in der Schublade verstaubt. Deshalb müssen diese Leitbilder in der Gemeinde öffentlich sichtbar sein. Die müssen konstant sichtbar sein. Die müssen aufgehängt sein im Eingangsbereich. Die müssen auf der Website stehen. Die müssen in jeder Mitgliederversammlung am Anfang verlesen werden. Jeder, der in der Wirtschaft arbeitet oder jeder, der Kinder erzieht, der weiß das. Geprägt wird durch Wiederholung. Das ist das, wo es stattfindet. Tipp Nummer 2. Bei Aufnahmegesprächen von neuen Mitgliedern in die Gemeinde, zum Beispiel bei der Taufe oder wenn jemand zugezogen kommt und so weiter, dass man das gleich am Anfang deutlich kommuniziert. Die Bibel ist hier der Maßstab, sodass jeder, der dazukommt, das von Anfang an klar hat, was gilt in einer christlichen Gemeinde und dass da überhaupt keine weichgespülten Missverständnisse entstehen können, die im schlimmsten Fall über Jahre oder Jahrzehnte mitgeschleppt werden, weil dann haben wir den Salat. Tipp Nummer 3, je nach Größe der Gemeinde, ist natürlich unterschiedlich, man muss gucken, dass in der Gemeinde regelmäßige zum Beispiel Theologiestunden oder zum Beispiel Bibelstunden stattfinden, wo dann systematisch Inhalte gelehrt werden. Nicht nur Seelsorge, sondern Inhalte gelehrt werden und wo man auch eine Möglichkeit hat, dass öffentlich Fragen gestellt werden können und dass öffentlich auf Fragen geantwortet wird. Also zum Segen für alle, die es hören. Warum? Weil weltanschauliche Fragen und Theologie, Das ist keine nervige Nebensache. Warum haben wir denn in immer mehr Freikirchen mit unbiblischen Irrlehren zu kämpfen? Weil viele, so ist es doch, ein unbiblisches Gottesbild haben und in vielen Gemeinden, und entschuldigt bitte, dass ich das so direkt anspreche, die Lehre komplett eingeschlafen ist. Sie haben die Lehre komplett schleifen lassen. Ich meine nicht die Seelsorge. Ich meine nicht, wie es aussieht. Ich meine nicht, dass es angenehm ist, dass die Atmosphäre toll ist, die Musik. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich die Lehre. Und Tipp Nummer 4, es sind diese kleinen Dinge im Gemeindealltag. Vor allem am Sonntag im Gottesdienst, der ist ja das Brennglas des Gemeindelebens. Und da kann ich jedem Leiter, jedem Pastor, jedem Ältesten, wie sie auch heißen mögen, ich kann da jedem von denen, die uns gerade zuhören, ich kann sie nur von Herzen ermutigen, setzt das Bibellesen in eurer Gemeinde, setzt es voraus, setzt es als eine Selbstverständlichkeit voraus. Zum Beispiel, indem ihr vor den Predigten sagt, lasst uns die Bibel aufschlagen bei Stelle XY. Indem ihr während der Predigten sagt, dieses Wort, dieses Satz, das könnt ihr bei euch besonders unterstreichen in euren Bibeln, weil. Oder zum Beispiel, indem ihr nach den Predigten sagt, liebe Gemeinde, achtet diese Woche bei eurem täglichen Bibellesen besonders darauf, wie zum Beispiel Gottes Heiligkeit oder Gottes Gerechtigkeit beschrieben wird.
Zum Schluss noch eine Frage, die unser Thema jetzt von einer anderen Seite her betrachtet. Was sind abschließend aus Ihrer Sicht absolute No-Gos beim Bibellesen oder anders formuliert Dinge, die man dabei falsch machen kann und unbedingt vermeiden sollte?
Oh, das ist eine klasse Frage, weil durch diese Invertierung sieht man ja klarer. Also konkret für unsere Zeit, konkret für die Kultur, in der wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz leben, ich glaube, das sind vor allem diese 4 Dinge. No-Go Nummer 1. Wir Christen, wir wollen nicht unsere Emotionen mit uns durchgehen lassen. Zum Beispiel, letzten Monat habe ich mit einem jungen Christen gesprochen, wir nennen ihn jetzt mal Philipp, ja. Der hatte vor kurzem beim Lesen der Evangelien einen Moment, wo er fast erschrocken ist, ja, weil der echte Jesus der Evangelien gar nicht unbedingt so ist wie der aus der Kinderbibel, sondern der echte Jesus, der spricht über Hölle, Verdammnis und dass wir umkehren müssen. Und da dachte Philipp mit der Bibel in seiner Hand, da dachte er über Jesus, nein, das hat er nicht gesagt, das kann gar nicht sein, ja. Und genau dann, genau da ist der Moment der Entscheidung. In dem Moment, in diesem Moment gibt es 2 Wege. Du kannst einmal den Weg der Postevangelikalen und der Liberalen gehen und sagen, nein, so kann Gott nicht sein. Nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Aber was du dann machst, ist, du verbietest Jesus den Mund. Ja? Dann müssen wir die Schrift am Ende des Tages zensieren und ich spitze es zu, dann müssen wir irgendwann mit jedem Neuen Testament die passende Bastelschere ausliefern. Ja? Dann schneiden wir wie König Joachim einfach eine Stelle nach der anderen aus der Bibel raus und werfen sie ins Feuer. Das ist Weg 1. Der Weg von Joachim, den gerade viele Kirchen und Gemeinden in unserem Land gehen und der für unsere Gemeinden nicht anders enden wird, als wie für König Joachim. Oder Weg 2. Wir alle zusammen. Wir gehen zusammen den Weg von Josua, den Weg von Josaphat und den Weg von Ezra. Und wir lassen Gottes Worte stehen. Und dafür hat sich dieser Philipp dann auch entschieden. Philipp hat das reflektiert und ich fasse jetzt zusammen, was er mir gesagt hat, sinngemäß. Okay, Gottes Wort ist hier anders, als ich es dachte. Ganz sicherlich anders, als ich es gehofft habe. Aber ich stelle mich jetzt nicht darüber, sondern ich stelle mich darunter. Ich maße mir nicht an zu denken, dass Jesus schon alles so sehen wird wie ich. Sondern ich sehe ein, nein, nicht ich bin das Zentrum des Universums, sondern Gott. Und der kann auch mal ganz anders sein als ich. Und so hat Philipp es dann gemacht. Und ich könnte von Dutzenden weiteren erzählen, deren Leben durch diese Entscheidung positiv umgekrempelt und extrem bereichert wurde. Das ist Tipp Nummer 1, seine Emotionen im Zaum halten. Entweder das Christentum ist wirklich wahr oder es ist nicht wahr. Entweder Jesus ist wirklich auferstanden, leiblich auferstanden, oder nicht. Aber das hat beides nichts mit meinen Emotionen zu tun. Und so viel Demut und so viel Selbstreflexion und so viel emotionale Reife sollte auch jeder mitbringen. No-Go Nummer 2. Wir Christen, wir wollen nicht heutige vermeintliche Prophezeiungen, also vermeintliche heutige in Anführungsstrichen Offenbarungen, Eingebungen oder Erfahrungen, die wollen wir nicht auf die gleiche Stufe stellen wie Gottes Worte. Reales Beispiel wieder, vor wenigen Jahren, eine christliche Teenagerin, ich nenne sie hier Julia, hat einen älteren Freund, der sich auch als Christen bezeichnet. Und nach einer Weile kommt Julias Freund dann auf sie zu und meint, Zitat, du übrigens, Gott hat mir gesagt, du kannst schon mit mir schlafen, auch wenn wir nicht verheiratet sind. Ist schon in Ordnung, Gott hat mir das gesagt. Zitat Ende. So, da müssen wir einfach mal festhalten, das hat der biblische Gott definitiv nicht gesagt. Das widerspricht nämlich eindeutigen Aussagen im Neuen Testament über Sexualität. Deshalb hüte dich vor Menschen, die dir vermitteln wollen, sie würden Gottes Stimme hören, aber keine Ahnung von der Schrift haben. Zur Erinnerung, wir sind Christen. Wir sind kein New Age Club, bei dem jeder sich meditierend in die Ecke hockt und das Orakel seine eigenen Gefühle befragt, sondern Gott, der reich ist an Erbarmen, Epheser 2. Ja, der hat uns schon die Aufzeichnungen über Jesus und über die Lehre der Apostel hinterlassen. Die sollten wir jetzt auch nutzen. Genau das ist ja auch die Jahreslosung für 2025. Prüft alles, behaltet nur das Gute. Und woran soll ich es denn prüfen, solange ich die Bibel nicht lese? No-Go Nummer 3. Wir Christen, wir wollen nicht die Bibel in Einzelstücke fragmentieren und dann selektiv lesen. Also nochmal auf Deutsch, das heißt, wir wollen nicht, sobald wir eine Frage haben, nur Kalendersprüche oder rausgerissene Versfetzen nehmen nach dem Motto, Hauptsache die klingen herzlich, geben mir ein gutes Gefühl und bestätigen, was ich will. Und gleichzeitig alles andere ignorieren, was die Bibel zum gleichen Thema sagt. Ich will das mal anschaulich machen, weil der Punkt ist wirklich wichtig. Deswegen drei konkrete Beispiele. Beispiel 1. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Leuten hier in unserem Land, die behaupten, Jesus wäre angeblich Vegetarier gewesen. Wenn mir jemand so etwas sagt, dann bestehe ich darauf, dass solche Behauptungen bitte begründet werden. Und falls dann überhaupt mal eine Quelle dazu kommt, dann kommt zum Beispiel die Bibelstelle in Lukas 9, 56, wo Jesus über sich selbst sagt, Zitat, der Menschensohn ist nicht gekommen, um Leben zu vernichten, sondern um Leben zu erhalten. Zitat Ende. So, zu dem Vers, ne? Herr Reiswichter, könnte man jetzt textkritisch noch mehr sagen, aber vom Inhalt, wenn das die einzige Stelle im gesamten Neuen Testament von allen knapp 8000 Versen wäre zu dieser ganzen Thematik von Fleischessen, dann könnte ich nachvollziehen, wie jemand darauf kommt, dass Jesus angeblich Vegetarier wäre. Könnte ich verstehen. Aber diese Behauptung, dass Jesus angeblich Vegetarier wäre, die wird halt direkt widerlegt von klaren Aussagen im Neuen Testament, wo Jesus das Passahlamm gegessen hat, wo er nach der Auferstehung Fisch gegessen hat und mehr. Das heißt, diese Behauptung, die ist raus. Oder zweites Beispiel, das in postevangelikalen Kreisen sehr beliebt ist. Dazu muss man erstmal wissen, viele Postevangelikale haben ein schräges Verhältnis zu Autoritäten. Sie sagen dann zum Beispiel, im Neuen Testament heißt es ja, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und das nehmen sie dann, um zu behaupten, dass es in einer Gemeinde angeblich keine Leiter geben dürfte. Ja? Dass es keinerlei geistliche Autoritäten gäbe. Und dass sich niemand anmaßen dürfte, zu lehren oder von der Kanzel oder von der Bühne zu sprechen. So, jetzt wäre diese abenteuerliche Auslegung, die wäre noch halbwegs nachvollziehbar, wenn diese Verse wirklich das Einzige wären, was Gottes Wort und vor allem das Neue Testament zu dieser gesamten Frage zu sagen hat. Aber das ist ja nicht so. Wir haben etliche klare und eindeutige Aussagen, wie zum Beispiel 1. Thessalonicher 5. Erkennt die an, die euch vorstehen. 1. Korinther 16, 1. Petrus 5. Ordnet euch unter. Hebräer 13. Achtet die Leiter, die euch Gottes Wort sagen. Hört auf sie, fügt euch, sie wachen über eure Seelen und geben dafür Rechenschaft. Und viele weitere. Wir wissen also gleich, okay, was immer uns Gott sagen will mit Haupt der Gemeinde im Epheserbrief und Kolosserbrief, was immer uns Gott damit sagen will, es heißt schon mal nicht Anarchie und Basisdemokratie. Oder letztes Beispiel, das ist auch in sozialen Medien sehr beliebt, der Richter Jiftach, der in Richter 11 seine Tochter als Menschenopfer darbringt. Manchmal sind dann Leute erschüttert, wie Gott angeblich so etwas befehlen kann. Aber im ganzen Text findest du nicht ein einziges Wort davon, dass Gott das befiehlt, geschweige denn überhaupt gutheißt. Im Gegenteil, in der Bibel spricht Gott sich etliche Male im allerschärfsten Ton gegen Menschenopfer und gegen Kinderopfer aus. Deshalb wissen wir, okay, Jiftachs Menschenopfer war definitiv nicht Gottes Wunsch und Wille. Schon rein logisch geht das gar nicht. Das heißt also, sobald du einen Zusammenhang nicht verstehst, dann heißt das nicht, dass man den nie verstehen kann oder dass es völlig unklar ist oder dass die Bibel falsch ist. Es heißt einfach, dass du ihn gerade noch nicht verstehst und mehr nicht. Erinnerung, es ist nicht schlimm, dass es Bibelstellen gibt, die du und ich gerade nicht verstehen. Daran hängt nicht die Wahrheit des Christentums. Und No-Go Nummer 4, das ist das, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Wir Christen, wir wollen unsere Bibel nicht undankbar behandeln. Wir wollen sie nicht arrogant behandeln, sondern wir wollen unsere Bibeln in Dankbarkeit in die Hand nehmen und in Achtung lesen. Ich sag's mal ganz, wie es ist. In diesem Augenblick gibt es Menschen in Indien, in Usbekistan und in Eritrea, die sitzen im Gefängnis als Strafe dafür, dass sie eine Bibel verschenkt oder auch nur selbst ihre eigene Bibel gelesen haben. Es gibt Menschen, die wurden getötet für das Verbrechen, die Bibel in deine Sprache zu übersetzen. Viele geben auch jetzt gerade ihr Leben, damit Menschen Zugang zur Bibel haben können und es werden immer mehr. Auch für uns in Europa. Missionare wie Florian, der Sankt Florian, aber Florian, der im 4. Jahrhundert ermordet wurde. Missionare wie Kilian, der im 7. Jahrhundert ermordet wurde. Oder Bonifatius, der im 8. Jahrhundert ermordet wurde. Missionare wie sie haben ihr Leben gegeben, um uns hier nördlich der Alpen die Bibel und ihre Botschaft, das Evangelium, zu bringen. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Diese drei Männer und viele weitere haben ganz real ihr Leben gelassen, damit das Christentum nicht nur in der Mittelmeerregion bleibt, sondern damit auch wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz, damit auch wir von Jesus hören konnten und gerettet wurden. Ja, das ist doch heftig. Lasst uns bitte ihr Opfer ehren. Lasst uns das nutzen, was wir empfangen haben. Wir Christen, wir leben aus dem Wort. Und im 21. Jahrhundert können wir Gott auf Knien dankbar sein, dass wir diese Worte von Jesus und von den Aposteln aufgezeichnet haben und dass die für jeden zugänglich sind. Das wäre für die Christen unter Kaiser Claudius im 1. Jahrhundert oder unter Kaiser Nero noch unvorstellbar gewesen. Unvorstellbar. Gott hat uns schon das Buch gegeben. Wie arrogant wäre es da, sich nicht davon zu ernähren? Und was machen wir heute? Wir scrollen lieber 15 Minuten durch Instagram, als 10 Minuten unsere Bibel zu lesen. In Deuteronomium 32 heißt es, dieses Wort ist kein leeres Wort an euch, es ist euer Leben. Und so sollten wir an die Bibel herangehen. Wenn ich also darf, ein Schlussappell. Solange wir unser Bild von Gott, solange wir unser Bild von Jesus Christus, solange wir unser Bild von der Welt und von uns selbst, solange wir das ohne Abstriche von der Bibel leiten lassen, solange gehen wir zumindest schon mal in die richtige Himmelsrichtung. Und solange wir täglich mehrere Kapitel die Bibel weiterlesen, dann sind wir bei Gottes Wort in guten Händen. Also, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wie verstehst du also einen komplizierten Bibelvers besser? Naja, indem du erst das Kapitel besser verstehst. Und wie verstehst du ein Kapitel besser? Indem du erst das biblische Buch besser verstehst. Und wie verstehst du das Buch besser? Indem du die ganze Bibel besser verstehst. Deswegen, ich bitte dich inständig und ich will dir so viel Mut und Hoffnung dafür machen. Lies deine Bibel, lies sie viel, lies sie häufig und vor allem lies sie ganz.
Herr Voss, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für diesen eindringlichen, aber wie ich finde, sehr motivierenden Appell, die Bibel aufzuschlagen und einfach in ihr zu Hause zu sein. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit bei Bibelfit gottesreichen Segen und auch Ihnen als unseren Zuhörern. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.